Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wie gestalten wir Zukunft? Auch die in unserem Unternehmen eine leicht formulierte Frage, aber sehr schwer zu beantworten und in dieser Ära wahrscheinlich schwerer als je zuvor. Der heutige Gast unserer Sendung kümmert sich genau darum, um Zukunft. Er war Chief Innovation Evangelist von Google, übrigens auch der Erste. Er war Professor an der Stanford University, der berühmten in Kalifornien. Und er hat sehr, sehr viele Menschen auf der Welt dazu gebracht, ihre kreativen Potenziale zu entfalten. Die Rede ist von Frederik Pferd. Er hat gerade auch ein Buch herausgebracht, Radikal Besser heißt es. Darüber sprechen wir ganz viel, was da drin steht und was seine Ratschläge sind, damit wir diese, schwierigen Zukunftsfragen in dieser Zeit anpacken können. Frederik, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, zugeschaltet aus dem Silicon Valley. Guten Morgen, muss man bei dir sagen.
Thorsten, schön, dich zu sehen, wiederzusehen, muss ich sagen, und freue mich auf unser Gespräch.
Gab es eigentlich jemals eine spannendere Zeit als jetzt, wenn ich an künstliche Intelligenz denke, die ja so wahnsinnig schnell laufen lernt in diesen Monaten? Findest du irgendwie, das ist eine ganz besondere Zeit?
Absolut, leben wir in einer besonderen Zeit, aber jede Zeit hat etwas Besonderes, glaube ich, ne? Und wir sind ja hier in Santa Cruz und ich erinnere mich dann immer wieder, wenn ich die Surfer beobachte und manchmal auch selber ins Wasser steigen darf, dass es wie mit den Wellen ist, ne? Die auf uns zukommen und wir können uns entscheiden, entweder die Welle abzuwarten, ne? Oder sie lernen zu reiten. Und ich sehe eben bei mir immer sehr, sehr stark, dass ich eigentlich jede Welle mitnehmen möchte und auf ihr reiten möchte und sie als Chance verstehe, genau. Und so sehe ich das auch bei anderen Surfern hier. Und ich denke, wir erleben diese großen Veränderungen, ob es die Pandemie war, ob es eben die Einführung von KI in unser Leben ist oder ganz andere Dinge als etwas, das auch in Zukunft passieren wird. Und ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut darauf vorbereiten und wir können einfach vielleicht besser werden darin, diese Wellen auch zu reiten.
Was ist für dich eigentlich Innovation? Das ist ja so ein Wort, wo jeder und jeder ein bisschen was Unterschiedliches drunter versteht. Ist es die spektakuläre Idee oder sind es einfach auch Dinge im Alltag?
Absolut, genau. Das wird meistens übersehen, wenn wir über Innovation nachdenken, dass nicht nur die großen Durchbrüche dies bedeutet, sondern in Wahrheit beginnt es mit einem kleinen Experiment, mit etwas anderes zu tun oder anderes auszuprobieren. Und Innovation beginnt eben auch meistens mit einer Frage, die man sich stellt. Und das ist für mich eben sehr, sehr wichtig, dass auch diese Neugier, die ja Fragen mit sich bringt, dass man diese lernt, besser zu stellen und vielleicht auch anders zu stellen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass eben genau Innovation nicht mit diesen großen, spektakulären Ideen beginnt, sondern im Kleinen, in diesen mutigen Entscheidungen im Alltag auch. Und ich stelle mir auch immer wieder die Frage, was kann ich heute anders machen? Was kann ich mal Neues ausprobieren? Und das führt automatisch zu diesem Experimentieren, zu diesem Ausprobieren und vielleicht auch ein bisschen weiter zu diesem Lust auf Neues wieder.
Wie bist du denn der geworden, der du heute bist und so viel ausprobiert? Erzähl vielleicht mal, das gehört ja irgendwie auch mal dazu am Anfang, ein paar Minuten über deine wesentlichen Stationen.
Ja, ich möchte eigentlich immer weniger über die Vergangenheit reden, weil die ja schon passiert ist, sondern eher über die Zukunft. Aber ich habe eben genau in meiner Karriere, wenn man so zurückblickt oder auch in meinem Leben eben sehr, sehr viel ausprobiert und habe so eine Leidenschaft dafür entwickelt, immer wieder Neues zu machen. Ne? Und das hat mich auf verschiedene Kontinente in meinem Leben gebracht. Dort durfte ich dann leben und arbeiten und Menschen treffen und Menschen begegnen. Und das hat mich dann schließlich und endlich auch ins Silicon Valley gebracht, vor über 15 Jahren jetzt, genau. Und zu Google und zu Stanford und in die Startup-Szene eben auch hier. Und das hat mich dann auch weitergebracht hier in die Santa Cruz Mountains, wo wir jetzt leben, autark. Und wir jetzt vielleicht einen anderen Blick auch oder eine andere Perspektive auf Silicon Valley bekommen, weil wir jetzt ein Stück weit drüber leben, also örtlich sozusagen in den Bergen. Und das gibt dir wieder eine ganz neue Perspektive, genau. Und da freue ich mich schon, was die nächsten Jahre sozusagen bringen wird. Aber ich glaube, das Prägende in meinem Leben war immer dieses Ausprobieren, genau, mal wieder was Neues machen und nicht in diese Routinen zu verfallen oder auch diesen Automatismus schleichen zu lassen, den unser Gehirn ja so liebt. Na, wir lieben es ja immer, Dinge wieder zu machen und diese Routinen auch, weil es uns ein Stück weit Sicherheit gibt. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, eben genau aus dieser Sicherheit immer wieder auszubrechen, na, und zu sagen, okay, was kann ich mir denn, was kann ich Neues lernen, was kann ich Neues ausprobieren? Und das macht einfach Spaß.
Hat das Buchschreiben auch Spaß gemacht? War es manchmal anstrengend? Also, und wie bist du auf dieses alte Medium in Anführungszeichen nochmal gekommen, sozusagen, um deine ganzen Ideen, was das Neue angeht, naja, niederzuschreiben?
Genau, es hat unglaublich viel Erfüllung gebracht, muss ich sagen, ne? Weil man immer wieder nachdenken konnte, auch reflektieren über das eigene Leben, über das eigene Schaffen und Machen und über die eigene Kreativität. Und für mich war die zentrale Frage eben auch dabei, wie wollen wir eine bessere Zukunft denn erfinden, ne? Also was können wir Menschen denn tun, um genau auch eine bessere Zukunft zu erfinden? Weil wir werden alle einmal in der Zukunft leben. Na? Das ist garantiert. Also sollten wir doch all unsere Energie eigentlich darauf verwenden, zu lernen, sie besser zu machen. Und ich möchte eben zeigen, wie das gehen kann. Na? Über Menschen, die ich befragt habe und interviewt habe, die ich dort in dem Buch vorstelle, aber auch über konkrete Übungen, die man selber tätigen kann, Praktiken, die man ausprobieren kann, Experimente, die man ausprobieren kann, um sozusagen die eigene Denkweise ein Stück weit auch zu verändern. Und ich beschreibe das so über, ich will eigentlich bei Menschen nichts ändern, sondern ich will bei ihnen den Zukunftsgeist entfachen. Weil die Zukunft passiert nicht einfach, ne? Sie wird von denen erschaffen, die den Mut haben, sie zu gestalten. Und das sind wir alle, ne? Wir gestalten alle mit jeder Entscheidung, mit jeder Aktion, mit jeder Idee entscheiden wir sozusagen, wie unsere eigene Zukunft aussieht. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, unsere Zukunft radikal besser zu machen.
Radikal, sagst du gerade schon. Dein Buch heißt Radikal besser. Wie kam es auch zu dem Titel? Und naja, ich habe mal irgendwo auch gelesen, das soll auch ein bisschen mehr sein als nur in großen Anführungszeichen ein Buch. Was steckt hinter diesen beiden Radikal und dieser Bewegungstheorie, die ja, glaube ich, dahinter steckt?
Genau, ich glaube, die Kombination ist ganz wichtig. Radikal besser, ne? Radikal bedeutet ja das Wesentliche auf die Wurzel konzentriert, sozusagen das Essentielle. Und um das geht es mir, ne? Ich will eben, dass Menschen nicht nur ein bisschen eine bessere Zukunft für sich erfinden, sondern tatsächlich diesen großen Wurf auch machen für sich, ne? Diese radikal bessere Zukunft. Und besser ist etwas, das wir alle anstreben, ne? Also wir wollen ja alle eine bessere Beziehungen haben, wir wollen alle einen besseren Job haben, wir wollen alle ein besseres Leben haben, ein gesünderes Leben und so weiter. Und das ist, glaube ich, alles möglich, ne? Wenn wir uns darauf konzentrieren, auf diese zentrale Frage, wie möchte ich mich denn eigentlich in Zukunft fühlen? Das ist für mich diese zentrale Frage, die man sich jeden Tag eigentlich stellen sollte, ne? Möchte man sich glücklicher fühlen? Möchte man sich geborgener fühlen? Möchte man sich neugieriger fühlen, möchte man sich kreativer fühlen. Das sind alles so diese Fragen, die man sich immer stellen kann. Und dann merkt man eben, dass Zukunft nicht etwas ist, das auf das man warten muss, ne, oder das irgendwie passiert, sondern man kann sie aktiv gestalten. Man kann eben heute auch schon entscheiden, wenn ich beispielsweise glücklicher sein will in der Zukunft oder mich geborgener fühlen will, was sind die heutigen Entscheidungen, die heutigen Aktionen, die mich ein Stück näher an dieses Ziel, an dieses zukünftige Ich auch bringen. Und nochmal, die Zukunft ist eben kein Ort, an den wir irgendwie gehen, sondern etwas, das wir erschaffen. Und das ist ganz, ganz zentral für mich. Und Miriam Meckel und Lea Steinacker, zwei Menschen, die ich sehr, sehr respektiere und mit denen ich sehr, sehr intensiv auch schon zusammengearbeitet habe, haben das Vorwort in dem Buch geschrieben und sie haben eben geschrieben, es ist eine Bewegung. nicht nur ein Buch, sondern eine Bewegung. Also so eine Einladung, alte Denkmuster auch vielleicht hinter sich zu lassen und zu erkennen, hey, ich habe mehr Kontrolle über meine Zukunft, als ich vielleicht dachte. Und das war für mich ein schöner Moment, als Miriam und Lea mir das mitgeteilt haben und mir das zugeschickt haben, dieses Vorwort da drin eben stand, dass es mehr als ein Buch ist, sondern eine Bewegung. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich jetzt eben auch genau mit dieser Bewegung nach vorne gehen möchte, zu Menschen gehen möchte, in die Welt rausgehen möchte. Und hoffentlich nehmen sehr, sehr viele Menschen eben auch an dieser Bewegung teil.
Miriam, Lea, lieben Gruß an der Stelle. Wir kennen uns natürlich auch noch aus der Hannesplatzzeit. Es ist ja aus dem Ressort Klein ist die Welt. Jeder kennt wen. Das ein zentraler Begriff deines Buches, wie ich es wahrgenommen habe, ich habe Zukunftsgeist. Also ein Begriff, der irgendwie so einfach klingt, aber den ich noch gar nicht so wahnsinnig oft gehört habe. Was meinst du damit?
Genau, was hat denn der Zukunftsgeist bei dir ausgelöst, wenn also den Begriff gelesen hast und vielleicht zum ersten Mal gehört hast?
Tatsächlich dieses Aktivische, was du gerade schon erwähnt hast, ein bisschen. Also die Mentalität. Fühlen ist ja sowas Passives oft. In der Psychologie, glaube ich, Autor oder Opfer. Ne? Welche Haltung nimmt man ein, wenn ein externer Reiz auf einen ankommt? Und ich habe tatsächlich gesagt, wie oft bist du eigentlich passiv und ärgerst dich über Sachen, die du nicht haben willst und nimmst Dinge hin und in dieser VUCA-Welt noch umso mehr. Und da habe ich gedacht, okay, wir haben echt die Wahl. Das war so mein erster Gedanke.
Super, genau. Und das beschreibt es auch sehr, sehr treffend. Ne? Für mich ein Begriff, der auch im Amerikanischen sehr, sehr geläufig ist, ist eben Zeitgeist. Ne? Zeitgeist, wo man das Hier und Jetzt beschreibt. Und das wird vielfach über Personen, über Events, über Situationen, die wir halt im heutigen Hier und Jetzt erleben. Ne? Und wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann kann man immer wieder sehen, dass ein Zeitgeist existiert hat. Ne? Und für mich aber die Frage nicht, nach hinten zu schauen oder nach ins Hier und Jetzt zu schauen, sondern nach vorne zu schauen und zu fragen, welche Zukunft möchte ich eigentlich erschaffen? Und wie kann ich aktiv werden, um genau auch diese Zukunft mir zu ermöglichen und auch vielleicht anderen zu ermöglichen? Also es ist etwas, das nach vorne schaut. Es ist etwas aber auch, das in uns schon steckt. Also es ist nicht etwas, das wir uns irgendwo ausleihen müssen oder erstmal entdecken müssen, sondern das können wir tatsächlich schon entfachen. Und da gebe ich konkrete Anweisungen eben auch, wie wir sozusagen diesen Zukunftsgeist dann auch entfachen können. Und vielleicht in dieser Metapher, ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist, aber es gab mal so eine Fernsehserie mit der Genie in the Bottle, ne, wo dann immer sozusagen dieser Geist aus der Flasche kam und man hatte dann, glaube ich, immer einen Wunsch, ne, den man diesem Geist mitteilen konnte. Und der Geist hat dann genau alles daran gesetzt, diesen Wunsch auch zu erfüllen. Und das ist für mich so bildlich sehr, sehr treffend, dass man eben auch seinen eigenen Zukunftsgeist freisetzen möchte und sich dann mal vorstellt, wie möchte ich denn in Zukunft mich fühlen? Wie möchte ich denn auch leben und mit wem möchte ich zusammenleben und was möchte ich noch erreichen? Und dann eben genau diese Wünsche, sich zu äußern, sich zu vorzustellen, Imagination zu nutzen, um dann auch vielleicht die ersten Schritte zu tätigen, um dieser Realität oder dieser Zukunftsvision, diese Zukunftsvision real werden zu lassen. Genau. Und das ist für mich dieser Zukunftsgeist, genau, der sehr optimistisch ist, der positiv ist, der kreativ ist, der gestalterisch ist, der aber auch immer an das glaubt, dass es ein besseres Morgen auch geben kann.
Du gibst wirklich sehr viele Tipps in deinem Buch, weil es ist auch hartes Training, ne? Also unser Gehirn funktioniert ja erstmal gar nicht so radikal positiv. Also du machst ein schönes Beispiel, da sind ein paar Gleichungen, ganz einfache Plus-Minus-Mal-Sachen und sofort erkennt unser Auge instinktiv ja die Gleichung, die falsch ist, weil wir so gepolt sind, ne? Und das muss man sich auch ein bisschen abtrainieren, oder verstehe ich dich richtig?
Genau, da arbeiten wir sozusagen gegen unsere Evolution, ne, was nicht einfach ist, aber wir sind eben so trainiert und aufgewachsen, ne, und unsere Vorfahren eben auch, dass wir einen sogenannten Negativity-Bias immer wieder erleben. Ne? Also wir konzentrieren uns immer auf das Negative erst, ne, auf das, was falsch gehen könnte oder das, wo der Fehler liegt, ne, um sozusagen, wenn man das nochmal sich veranschaulicht, damals, als wir noch in Höhlen gelebt haben, beziehungsweise in in der Wüste oder in the bushes sozusagen rumgelaufen sind, mussten wir eben auch immer gleich die Fehler entdecken in unserer Umgebung. Ne? Was riecht hier anders? Was könnte die Gefahr sein, ne? Vor dem Säbelzahntiger? Um sozusagen unser Überleben auch zu schützen. Und dann sind wir immer zurückgekommen in die Höhle und haben dann mit anderen Menschen uns über diese Fehler ausgetauscht, ne? Dass man eben nicht genau von dieser Beere probieren sollte oder wenn es nach Urin riecht, dass dort vielleicht der Säbelzahntiger eben auch sein könnte, ne? Und das war für uns etwas, das sich sehr, sehr stark in unser Denken eingeprägt hat, dieser Negativity Bias, der aber immer heute sich auch wieder zeigt, ne? Und Medien nutzen den natürlich sehr, sehr geschickt, um auch wieder diese Negativ-Headlines immer wieder zu präsentieren, weil wir darauf natürlich sehr, sehr stark reagieren. Und gibt eben Studien dazu, dass man 4 oder 5 positive Erlebnisse sozusagen haben muss, um sich ein negatives Erlebnis dann auch oder über dieses eine negative Erlebnis dann auch wieder positiv zu denken. Und jetzt ist die Frage, wie können wir mit diesem Negativity Bias umgehen? Wie können wir sozusagen auch in der Situation Chancen erkennen? Wie können wir positiv nach vorne schauen? Und das ist möglich und das braucht eben genau Training. Und deshalb habe ich in meinen Büchern sehr, sehr viele praktische Anleitungen, wie man sozusagen das eigene Gehirn wieder trainieren kann, das eben nicht immer darauf ausgerichtet ist, optimistisch zu denken, offen zu sein, neugierig zu sein, sondern andere Verhaltensweisen zeigt. Beispielsweise ein Autopilot. Ne? Unser Gehirn liebt es natürlich, auf Autopilot zu sein. Das heißt, immer wieder die gleichen Dinge zu tun, immer wieder die gleichen Dinge zu denken. Und wie kann man die aus diesem Autopilot aussteigen, um sozusagen wieder kreativ zu denken, um neugierig zu sein und so weiter. Genau.
Du hast da auch ein herrliches Beispiel, wahrscheinlich in den USA wahrscheinlicher als bei uns in Deutschland beim Einkaufen, wo man nach Hause kommt und die falsche Tüte irgendwie im Einkaufswagen dann im Auto gelandet ist, also die von einem anderen Einkaufenden und man sich dann ärgert, dass seine Tüte fehlt, aber man könnte auch mal positiv gucken, was hat der so eingekauft und was könnte für mich da Neues und Spannendes dabei sein, ne?
Genau, das ist so ein Szenario, wo ich dann einfach mal durchspiele, ne? Was sind die verschiedenen Reaktionen, die man tätigen kann. Man kann die Tüte beispielsweise aufmachen und dann drin vielleicht entdecken, dass dort ein Geburtstagsgeschenk und Geburtstagskerzen drin sind. Ne? Und man kann aber auch entscheiden, die Tüte zurückzubringen in den Supermarkt oder man kann eben auch entscheiden, alles das aufzubrauchen, was in dieser Tüte drin ist. Und also man hat unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten. Ne? Und für mich eben genau hier die zentrale Botschaft zu sagen, hey, denk einfach mal drüber nach. Mit deiner Entscheidung hast du natürlich auch Einfluss, was danach passiert. Ne? Wenn ich diese Tüte zurückbringe in den Supermarkt, mache ich vielleicht jemand anderen auch glücklich damit, ne? Indem diese Person dann die was für seinen Geburtstag eingekauft hat oder vielleicht für einen anderen Geburtstag, dann mir auch dankbar ist. Ne? Und dann haben wir eine Möglichkeit, mit dieser Person ins Gespräch zu kommen und uns beide zu freuen. Ne? Und das eben sich ins Bewusstsein zu führen, zu sagen, okay, ich habe mit jeder Entscheidung auch die Möglichkeit, meine Zukunft zu bestimmen. Ne? Und dann eben meine Entscheidungen nicht durch Neid oder durch Ablehnung oder durch andere Dinge, die wieder mal in unserer Denkweise sehr, sehr häufig vorkommen, zu treiben zu lassen, sondern vielleicht anders zu reagieren, ne? Offener zu reagieren, neugierig zu reagieren, vielleicht auch mit ein Stück weit Freundlichkeit oder liebevoller. Und das sind so Dinge, die man wieder trainieren kann, die man sich beibringen kann und die dann einfach Dinge in uns wecken, die eh schon existieren, die aber teilweise in den Hintergrund rücken, weil eben genau unsere Evolution uns mit anderen Dingen ausgestattet hat, als wir teilweise brauchen heute.
Also die Kunst, mehr gute Entscheidungen zu treffen. Du hast wahnsinnig viele technologische, unternehmerische Durchbrüche erlebt, sagen wir mal in Anführungszeichen positiv mitprovoziert. Gibt es irgendein Muster, welchem Typus Mensch oder dessen Verhaltensweisen, dem das besonders oft gelingt?
Da habe ich für mich so 6 Dimensionen entdeckt, die immer wieder gezeigt haben, dass diese Menschen tatsächlich nicht nur mehr Möglichkeiten in ihrer Zukunft auch sehen, sondern dass sie auch diese Durchbrüche dann aktiv initiieren. Und wir haben ja immer diese Annahme gehabt, wenn es um Innovation geht, dass es ein spezifisches Framework oder einen spezifischen Prozess braucht oder beispielsweise verschiedene Räumlichkeiten, die sozusagen zu Innovationen führen oder dass man eine gewisse Luft riecht, ne, die vielleicht hier im Silicon Valley anders ist als in anderen Orten. Aber all das ist eben nicht wahr, sondern es geht darum, diese menschlichen Fähigkeiten wie Optimismus, wie Offenheit, wie Neugier, wie Experimentieren und Empathie. Das sind sozusagen die fünf Dimensionen. Und dann gibt es die sechste, ist sozusagen deine eigene Superkraft, deine eigene Stärke zu erkennen. Das sind für mich die sechs Dimensionen, die diesen Zukunftsgeist auch ausmachen. Und das habe ich bei Menschen immer wieder erlebt, wenn es um Durchbrüche geht, wenn es um Zukunft aktiv gestalten geht, dass diese Menschen genau diese Qualitäten eben besitzen und diese auch freisetzen.
Dazu gehört wahrscheinlich auch mit, naja, Schwierigkeiten umzugehen, mit Dingen, die man nicht weiß, auch nicht einschätzen kann, umzugehen. Also hast du da auch ein Momentum, wo du sagst, okay, radikaler Optimismus ist das eine und ein paar andere Sachen kommen dazu, dann lassen sich mit solchen Variablen auch besser arbeiten?
Genau, unser Gehirn ist ja darauf programmiert, Sicherheit zu suchen. Ne? Wir suchen ja immer diesen sicheren Weg. Ne? Deshalb lieben wir auch es zu planen beispielsweise. Aber Sicherheit ist eine Illusion, ne? Weil Zukunft immer ungewiss ist. Und die besten Entscheidungen entstehen eben, wenn wir nicht nur nach Sicherheit, sondern nach Möglichkeiten suchen. Und da stellen wir uns immer vielleicht zwei Fragen. Und du beschreibst gerade so die deutsche oder die amerikanische oder auch die asiatische oder auch die südamerikanische oder südafrikanische, keine Ahnung, Perspektive. Aber ich glaube, es ist eine menschliche Perspektive, dass man immer erstmal fragt, was ist das Schlimmste, das passieren könnte, ne? Man hat immer diese teilweise auch Horrorszenarien, die unser Gehirn sich vorstellt, ne? Man kann aber auch sich fragen, was ist das Beste, das passieren könnte, ja? Und vielleicht diese Frage immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und wie könnte ich es auch möglich machen, dieses Beste, ne? Weil jede Entscheidung formt eben deine Zukunft. Und warum also nicht mal mutig entscheiden und sich vorzustellen, hey, was ist eigentlich das Beste, was passieren könnte, wenn ich was Neues ausprobiere oder wenn ich genau diesen Weg gehe?
Du zitierst auch den Neurologen, auch Philosoph ist er, Erwin Strauss, der beschreibt den Menschen ja als Fragetier. Also das Wort finde ich so klasse. Also wir sind ja halt ein Wesen, die Fragen stellen können. Das können ja nicht so wahnsinnig viele, um ehrlich zu sein, nur wir. Als Kinder besonders gut, wie ich finde. Irgendwann verlieren wir das ein bisschen. Ist ziemlich blöd, wenn man das verliert, gerade auch im KI-Zeitalter. Stichwort Prompten und so weiter. Also kluge Fragen stellen und dann experimentieren. Nehme ich das auch als wichtigen Punkt wahr in deinem Buch?
Genau, ja. Erwin Strauss beschreibt eben genau den Menschen, ne, als Fragetier. Wir sind einzigartig in unserer Fähigkeit, auch Fragen zu stellen oder Fragen in einer Art und Weise zu stellen, die uns immer wieder oder die immer wieder diese Neugier auch wecken. Und ne, man kann ja in der Vergangenheit verschiedene Menschen dann auch mal beobachten, was für Fragen die sich gestellt haben, ne? Ob das die Google-Gründer waren, Larry Page oder auch Sergey Brin, die sich gefragt haben, wie können wir die Informationen dieser Welt organisieren und allen Menschen zu jeder Zeit zugänglich machen. Ne? Oder Steve Jobs auch, der mal gefragt hat beispielsweise, wie können wir die Art und Weise revolutionieren, wie Menschen Musik erleben. Ne? Und da wurde dann der iPod kreiert oder dann später auch das iPhone. Und für mich ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit eben auch, ob das dann in Stanford ist oder auch bei Google, nicht durch Brainstorming Ideen zu generieren, weil Ideen kommen uns 50.000 pro Tag, ne, oder sogar mehr, ne, sondern wir haben ständig ja Ideen, ne, und unser Gehirn produziert ja auch diese Ideen, sondern für mich eben Fragen erstmal zu stellen und lernen, bessere Fragen zu stellen. Und das zeigt sich dann in so einem sogenannten Question Storm, dass ich als eine Methode finde, die für jeden, glaube ich, hilfreich sein kann. Also einfach sich mal drei Fragen aufzustellen und aufzuschreiben, die einen selber wieder neugierig machen. Und dann vielleicht die vierte Frage, die fünfte Frage und dann vielleicht 10 Fragen einfach mal aufzuschreiben und das nicht nur individuell zu machen, sondern vielleicht auch einmal als Team. Und dann mal zu schauen, welche Frage ist denn am interessantesten, ne? Welche Frage ist denn spannend? Und dann sich diese Frage vorzunehmen und sie vielleicht mal umzudrehen, ne? Diese Upside-Down-Question zu stellen. Ein Beispiel wäre, wenn wir uns fragen, hey, wie kann ich denn gesünder leben? Na, dann stellt man sich vielleicht die Frage, wie kann ich denn weniger gesund leben? Oder wie kann ich ein besserer Partner oder bessere Partnerin in meiner Beziehung sein? Und dann sich einfach mal die Upside-Down-Frage zu stellen, wie kann ich denn ein schlechterer Partner oder eine schlechtere Partnerin in meiner Beziehung sein? Oder dann kann man schon merken, dass das wieder auch Neugier weckt und das vielleicht auch zu anderen Ideen oder anderen Lösungen führt. Und das kann sehr, sehr überraschend sein. Und dann sind wir wieder genau bei dem Thema zu sagen, okay, über diese Fragen lerne ich jetzt auch wieder meine Neugier zu aktivieren. Ich bin ein bisschen offener für eine andere Perspektive. Und jetzt gehe ich ans Experimentieren. Jetzt will ich mal was ausprobieren, ne, eine Idee oder eine Lösung. Und dann führt das wahrscheinlich zu einer Innovation, ne, etwas Neuem.
Ich habe oft beim Manager-Sprech auch so dieses Thema, dass ich sage, was ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast? Und ganz oft fällt man, es ist undenkbar und dann nimmt man das auch eine Binse und kann sie sich eigentlich sparen. So, sowas nennt dann einige Strategie, solche Aneinanderreihung von Binsen. Also das Experimentieren ist bei dir ganz wichtig, auch mit dem eigenen Kapitel. Ist ja jetzt auch was, wenn ich daran denke, denke ich an Chemielabor, wo ich mal fast abgefackelt habe. Du meinst es natürlich anders. Wie wichtig ist das und wie funktioniert es idealerweise?
Ja, wir Menschen warten ja immer auf den perfekten Plan. Ne? Wir lieben es ja zu planen, ne? Ob das sozusagen unser Urlaub ist oder unsere, manchmal plant man auch seine Hochzeit oder plant man das Haus oder was auch immer. Ne? Aber für mich ist der beste Plan, einfach zu starten, ne? Einfach mal was auszuprobieren, sagen, hey, wie kann ich denn Dinge im Kleinen einfach mal heute erlebbar machen? Weil experimentieren ist für mich auch so eine Konversation mit der Zukunft. Ne? Man tauscht sich sozusagen mit der Zukunft und sagt, hey, so stelle ich mir das vor. Ich probiere es jetzt aber einfach mal aus, um das Gefühl zu bekommen, möchte ich denn das überhaupt? Ne? Ist es überhaupt wünschenswert für mich? Und diese kleinen Experimente zeigen dann eben auch immer, was funktioniert und was funktioniert nicht. Oder ist es wünschenswert für mich oder ist es eben nicht wünschenswert? Denn Zukunft entsteht eben nicht durch Perfektion oder den perfekten Plan, sondern durch kleine, mutige Schritte im Hier und Jetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir uns experimentieren, dann auch etwas als etwas vorstellen, das uns immer wieder zu lernenden Menschen dann auch macht, die je mehr wir experimentieren, desto mehr lernen wir auch, ne? Und desto mehr lernen wir auch über die Zukunft. Und der Weg in die Zukunft ist, glaube ich, eben auch gepflastert von diesen Experimenten, ne? Diesen kleinen Schritten, wo wir immer wieder ausprobieren, hey, so fühlt sich das dann an. Und nicht von dieser großen Zukunftsvision, die meistens eben 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schaut und dann meistens eben Ängste eher auslöst, als irgendwie zu sagen, okay, was können wir denn heute schon lernen, ob diese Zukunft überhaupt wünschenswert ist.
Zum Abschluss würde ich gern das machen, was in deinem Buch auch das finale Kapitel ist oder vorfinale Kapitel, Empathie. Also klingt ja irgendwie so soft, du kommst jetzt aus einer KPI-driven World sozusagen, trotzdem Empathie sehr wichtig bei dir. Warum und was meinst du genau damit?
Ja, Empathie ist für mich das Gegenteil von einer Soft Skill. Ne? Ich glaube, das ist eine Superkraft, die in uns allen steckt, die uns auch hilft, nicht nur unsere eigene Zukunft besser zu machen, sondern die Zukunft auch für andere besser zu machen, ne? Indem wir Probleme durch eine andere Brille auch mal schauen können, durch die Augen von anderen Menschen mal auch auf die Welt schauen. Und das ist für mich immer so diese Erinnerung an Anais Nin, die mal gesagt hat, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind, ne? Also wir schauen die Welt eben durch unsere eigene Brille an und dann eben mal diese Brille abzulegen und versuchen mal eine andere Brille aufzusetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Empathie bedeutet eben nicht nur Empathie für andere Menschen, sondern auch Empathie für sich selber und insbesondere Empathie für sein zukünftiges Ich. Da gibt es ganz spannende Studien von der UCLA, von Professor Hirschfield, aber auch an der Stanford University, die mal untersucht haben, wie stellt man sich dann sein zukünftiges Ich vor? Und dann haben sie herausgefunden, dass man sich sein zukünftiges Ich eigentlich als jemand Fremdes vorstellt, ne? Als beispielsweise den Nachbarn oder die Nachbarin, also gar nicht man sich selber. Und je mehr man sich mit seinem zukünftigen Ich auseinandersetzt, also je mehr Empathie man zu seinem zukünftigen Ich aufbaut, desto besser werden auch die Entscheidungen im Hier und Jetzt beeinflusst. Das heißt, wenn ich beispielsweise mir vorstelle, dass mein Zukunfts-Ich gar nicht ich selber bin, sondern jemand Fremdes, ne, dann investiere ich natürlich auch weniger in meine Altersvorsorge oder investiere ich weniger in meinen gesunden Lebensstil. Je mehr ich mich aber mit meinem zukünftigen Ich auseinandersetzen kann und empathischer bin, desto mehr verändert sich dann auch meine Altersvorsorge und wird besser. Je mehr verändert sich dann eben auch mein gesünderer Lebensstil im Hier und Jetzt. Und das sind faszinierende Studien, wo man eben sich morgen vielleicht mal daran erinnern kann, wenn man aufsteht und einfach sich mal sein zukünftiges Ich vorstellt für einige Minuten. Ne? Wie möchte ich mich denn fühlen? Wie möchte ich leben? Mit wem möchte ich denn überhaupt leben? Was möchte ich tun? Und sich genau diese Fragen zu stellen. Und dann hat man wieder sehr, sehr viel Empathie für dieses zukünftige Ich und seine Entscheidungen im Hier und Jetzt werden dann auch verändert.
Als letzte Frage dahingehend, da kommen wir auch ein bisschen zum Anfang zurück zu KI. Macht uns diese neue Technologie, und sie ist ja eigentlich noch viel mehr, bald kommen die ganzen Agenten und so weiter noch viel stärker, eigentlich vielleicht sogar empathischer? Also das klingt verrückt im ersten Moment. Ich habe gerade, bevor ich dein Buch gelesen habe, ein neues gelesen von Jochen A. Werner, Chef Uniklinik S., mit dem ich mal zusammen auch viele Sendungen gemacht habe. KE heißt das, künstliche Empathie. Und dass uns die Maschinen mit dem, was sie können, vielleicht sogar empathischer machen und sich auch empathischer anfühlen als jetzt eine Twitter-Crowd von Menschen, die manchmal auch nicht so besonders viel intelligente Sachen uns zurückwerfen. Wie siehst du auf die Dinge? Können uns Maschinen vielleicht sogar noch wieder ein bisschen menschlicher agieren lassen?
Und das ist ja eine sehr optimistische Betrachtungsweise, eine Perspektive auch auf Technologie. Ne? Und wir sehen ja auch, dass Menschen eine mehr intimere Beziehung auch zu ihren Technologien aufbauen. Ne? Also, dass man mal seiner KI Fragen stellt, die man vielleicht einem anderen Mensch so nicht fragen oder die man einem anderen Mensch so nicht stellen würde. Das bedeutet eben auch, dass wir wieder Empathie lernen, dass wir wieder auch verstehen, was sind menschliche Fähigkeiten, die uns weiterbringen. Ne? Und ich glaube, wir lernen auch durch diese Empathie, dass wir mit anderen Menschen dann auch wieder anders umgehen können, dass wir liebevoller sind, dass wir offener sind, dass wir neugieriger sind und dass wir hoffentlich dann auch wieder optimistischer sind, wenn es um eine Zukunft geht, insbesondere unsere eigene Zukunft. Und dass wir dann aktiv werden und sagen, ja, so stelle ich mir meine eigene Zukunft vor und heute werde ich genau so aktiv, um ein Stück weit wieder in diese Richtung auch dann zu gehen. Und ich glaube, Technologien, aber auch andere Entwicklungen sind genau Chancen, die uns ein Stück weit menschlicher machen, die uns aber auch gleichzeitig wieder kreativer machen, die uns helfen, dann auch uns wieder auf die Zukunft zu freuen, ne, ein Stück weit. Und ich kann es eben kaum erwarten, in der Zukunft zu leben, weil ich davon überzeugt bin, dass es eben ein besserer Ort sein wird, dass ich mich in Zukunft besser fühlen werde und hoffentlich kann ich das bei vielen Menschen auch entfachen und genau diesen Zukunftsgeist dann eben entfachen, um eine Zukunft zu gestalten, die in der wir alle leben möchten.
Ich kann dir versichern, Frederik, bei mir ist dir das schon mal gelungen als Leser. Ich brauchte das Buch, glaube ich, in einer Phase, wo politisch auch nicht nur gute Nachrichten sind. Und Herr Trump und Co. und viele andere Dinge, die nicht so einfach sind, Russland, Ukraine. Danke für dein Buch, danke für deine Zeit.
Danke dir, Thorsten, für deine Arbeit und wir sehen uns in der Zukunft.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.